Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Silvia Stiersdörfers neuer Podcast-Reihe Lebenswege. Für den Podcast hat unsere Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene hier in Bayern mit allerhand Menschen gesprochen, die vertrieben wurden, die aus ihrer Heimat fliehen mussten oder die ausgesiedelt wurden. Hier in Folge 1 spricht Stiersdörfer gleich mit einem ganz außergewöhnlichen Mann. Und zwar ist das Klaus-Jürgen Voig, ein ehemaliger Profi-Handballspieler, der mit seiner Fluchtgeschichte, die höchst ungewöhnlich ist, sogar Schlagzeile gemacht hat. Wie es dazu gekommen ist, woher er kommt und wie er geflohen ist, verrät er hier im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
Ganz offiziell ein herzliches Grüß Gott an Sie. Freue mich sehr. Sie sind heute, das erste Interview jetzt mit den ersten Zeitzeugen und Sie sind praktisch heute ja der erste Gast, wenn ich das so sagen soll, der erste Zeitzeuge, mit dem wir beginnen. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben und ich bin ja seit 2018 Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Und das Thema treibt mich um und das Thema beschäftigt mich. Und deshalb haben wir die Idee gehabt, doch das einfach einmal festzuhalten. Es geht leider jetzt in der Form nicht anders, aber ich denke, dass es zumindest ein ganz toller Auftakt ist. Ja, ich habe einiges über Sie natürlich recherchiert, gelesen. Und
hoffentlich nur Gutes.
Ja, nur Gutes, lieber Herr Voig. Sie sind ja der Bruder von Hertha Daniel, die ich sehr schätze und die ja sehr, sehr engagiert ist bei den Siebenbürger Sachsen und ja, hier immer in führender Position Siebenbürger Sachsen ja geleitet hat und auch immer aktiv mit dabei ist. Ja, Sie stammen auch aus Hermannstadt?
Aus Hermannstadt, ja.
Genau. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal so an. Erzählen Sie mir ein bisschen was von Ihnen. Es ist ja abenteuerlich, was ich gelesen habe. Der Torjäger, der aus dem Fahrstuhl kam und Klaus Voig, der neue Torjäger. Ja, ich sage, ich habe ein bisschen die Presse da ein bisschen recherchiert. Interessant, was Sie da alles erlebt haben. Ja, jetzt würde ich Ihnen einfach das Wort geben. Erzählen Sie mir ein bisschen was vielleicht von Ihrer alten Heimat und ja, wie sich das so entwickelt hat.
Ja, gerne. Also das mit dem Fahrstuhl, das ist dann in Deutschland schon gewesen. Aber ich fange mal von Anfang an, also ich bin in Hermannstadt geboren und bin in Hermannstadt aufgewachsen und bin mit 14 Jahren nach Klausenburg umgezogen, teils wegen der Schule, teils aber hauptsächlich auch wegen dem Sport. Und weil ich mich da irgendwo besser entwickeln konnte. Und mein Werdegang gibt mir ja auch recht, dass dieser Schritt richtig war. Um auf die Flucht beziehungsweise auf meinen sportlichen und demnach auch menschlichen Werdegang möchte ich anfangen mit der Tatsache, dass ich mit 15 Jahren das erste Mal in eine Juniorenmannschaft in Rumänien eingeladen wurde. Und da habe ich auch zu den besten Spielern gehört, also war eigentlich in der Stammbesetzung. Und da sollten wir nach Jugoslawien zu einem Turnier fahren und am Abend war das immer üblich, also habe ich dann mitbekommen, dass da eine Sitzung noch stattfindet. An dieser Sitzung hat ein Mann von der rumänischen Securitate teilgenommen, das war die rumänische Geheimpolizei. Die erklärten uns, dass wir also fürs Vaterland da sein müssen und. Und zum Schluss hat er mir dann leider sagen müssen, dass ich als Einziger nicht nach Jugoslawien reisen darf, weil ich kein Visum erhalten habe. Er hat ja auch keinen Grund mehr so direkt genannt. Sicherlich konnte ich mir das denken, weil ich der einzige Deutsche in dem ganzen Team war. Aber mit 15 Jahren haben sie mich dann auch alleine in seinem Trainingsareal zurückgelassen. Die Mannschaft ist nach Jugoslawien gefahren und ist dann eine Woche später zurückgekommen. Und ich war da eine Woche alleine. Zwar waren Sportler und Trainer von anderen Sportarten anwesend, also ich war jetzt nicht ganz alleine, aber in dieser Zeit ist so mein Gedanke, mein Fluchtwunsch eigentlich entstanden. Ich habe mir da geschworen, dass ich meine erste Reise, wenn möglich, in den Westen zur Flucht nütze. Und der zweite Wunsch war dann, dass ich dann irgendwann mal vielleicht auch deutsche Nationalmannschaft spielen werde. Und dieses Ziel habe ich eigentlich bis zu meiner Flucht mit 22 eigentlich immer verfolgt. Ich durfte jahrelang eigentlich nicht selbst in den Ostblock nicht fahren, und mit 18 ist es mir dann erlaubt worden, auch in den Ostblock zu fahren, sei es jetzt mit Nationalmannschaften oder auch mit meiner Vereinsmannschaft U Klausenburg. Und dann, wie der Zufall so will, wir waren im Trainingslager in Temeswar, Timișoara in Rumänien mit der Studentennationalmannschaft, und da war ein Turnier in Portugal, und an diesem Turnier sollten verschiedene Mannschaften teilnehmen. Eine Mannschaft aus dem Ausland hatte abgesagt, und die haben beim rumänischen Handballverband angerufen, ob sie nicht eine Mannschaft sofort schicken könnten. Und das war wahrscheinlich mein Glück, weil normalerweise waren ja diese Auslandsreisen eigentlich immer von längerer Hand geplant, und das musste relativ schnell gehen. Und somit waren also nicht alle Kontrollen letztendlich, haben funktioniert. Und ich habe tatsächlich die Genehmigung bekommen, mit der Studentennationalmannschaft nach Portugal, nach Lissabon zu fahren bzw. zu fliegen. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass der damalige Präsident von U Klausenburg sein Okay gegeben hat. Aber auch, dass er einer der größten Größen in Klausenburg von der Securitate war. Der hat es mir dann nachher irgendwann mal gebeichtet. Der hatte auch keine Schwierigkeiten, weil er eigentlich ein zu hohes Tier in dem Bereich war. Ja, das war so die sage ich jetzt mal, der positive Nebeneffekt dieser schnellen Einladung für die Studentennationalmannschaft. Und es hat von meinem Plan hat eigentlich niemand gewusst. Meine Eltern, mein Bruder, die in Rumänien gelebt haben, nicht. Meine Schwester, Frau Daniel, die ein Jahr vorher durch Heirat nach Deutschland gezogen ist. Und auch meine damalige Freundin in Rumänien hat nichts gewusst, weil ich wollte eigentlich niemanden da negativ belasten oder irgendwie in die Überlegungen bringen, gegebenenfalls diese Flucht, geplante Flucht zumindest aus dem damaligen Zeitfenster zu gefährden. Und deshalb war ich eigentlich auf mich alleine gestellt, sozusagen. Und das war der Auftakt, und wir sind über Ostberlin geflogen. Und als ich habe es immer noch nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, in Ostberlin kommen sie doch drauf, das ist ein Deutscher, den lassen wir nicht nach Lissabon weiterreisen, aber wo dann das Flugzeug von Ostberlin vom Flughafen gestartet ist, habe ich gewusst, so jetzt kann ich mein Ziel letztendlich hoffentlich in die Tat umsetzen. Das habe ich ja damals noch nicht gewusst, dass das dann doch funktionieren sollte.
Aber Sie hatten praktisch schon überfolgt den Plan im Hinterkopf.
Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Also in Lissabon habe ich meine Schwester angerufen. Die war natürlich total begeistert und hat am Telefon gesagt, sie kommt mich sofort abholen. Da habe ich gesagt, das sind 2.500 Kilometer. So schnell geht das nicht. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. Und dann hat sie mit der Botschaft telefoniert und hat mir dann auch diese Nummer gegeben, weil der Botschafter in Portugal hat gesagt, er möchte mit mir persönlich sprechen. Und das habe ich dann auch getan und konnte das eigentlich so vertuschen, indem ich gesagt habe, ich spreche mit einer Bank, weil meine Schwester mir Geld überweist. Und habe eigentlich jeden Tag angerufen und habe gesagt, das Geld ist immer noch nicht da und so weiter und so fort. Hat man mir auch geglaubt, sozusagen. Und das war eigentlich relativ etwas einfacher, wenn man in den 60er Jahren beantragt hat, dass man einen Gedanken hat, nach Deutschland umzusiedeln, dann konnte das für jemanden also für jemanden in Rumänien, eine Person in Deutschland beantragen eine sogenannte RU-Nummer.
Mhm. Okay.
Und diese RU-Nummer hat das Ganze natürlich etwas vereinfacht, weil diese RU-Nummer gekoppelt mit meinem Namen war vorhanden. Und somit hat, sage ich jetzt mal, die Zusammenarbeit und die Orga zwischen den zuständigen Ämtern dann in Deutschland und Lissabon eigentlich super funktioniert. Ja, ich habe mich eigentlich im Lissabon immer so verhalten wie bei anderen Auslandsfahrten. Wir haben sicherlich Handball gespielt, aber eine weitere Beschäftigung in diesen verschiedenen Ländern war eigentlich das Einkaufen verschiedener Waren, um sie mitzunehmen und in Rumänien dann zu verkaufen, um sich da auch doch das eine oder andere Geld nebenbei zu verdienen. Es war nicht einfach, weil man durfte ja offiziell kein Geld ausführen. Man durfte offiziell aus dem damaligen Rumänien nur 250 Lei offiziell mitnehmen. Da hatten wir zwar noch ein paar Geldzuwendungen von dem Sport, aber das war relativ wenig. Und dann musste man sich halt Gedanken, wie man zum Beispiel Geld ins Ausland schmuggelt, egal jetzt ob der Westen. Und ich habe das eigentlich immer ganz pragmatisch gemacht. Ich habe das Geld in Alu eingepackt und habe das in eine Harzdose eingeschweißt sozusagen. Harzdose ist so ein Mittel, das man verwendet, dass der Ball etwas besser in den Händen klebt. Und diese Dose habe ich dann ein, zwei Wochen vorher mit ins Training genommen, sodass sie gar nicht neu ausgesehen hat. Und ja, das war eigentlich so mein Geldtresor, den ich eigentlich bei jeder Auslandsfahrt dabei hatte. Ich habe dann in Portugal eigentlich jeden Tag mit dem Botschafter telefoniert. Und der hat mir dann auch gesagt, okay, am Samstag war unser letztes Spiel, also am Samstag wäre ideal, wenn ich mich absetze und dann zur Botschaft komme. Und in der Zwischenzeit habe ich dann im Hotel ausgekundschaftet, wie ich am besten aus dem Hotel weg kann. Und da kommt jetzt eben dieser Personallift in das Spiel. Da habe ich gemerkt, also dass der etwas versteckt ist und in den Hinterhof und Lieferantenausgang mündet. Und auch den Ausgang habe ich da erkundet, um so praktisch dann zu wissen, okay, da hinten sind auch Taxis, dass ich gleich in ein Taxi starten, mich setzen kann und zur Botschaft fahren kann. Und zusätzlich hat mich dieser Mann von der Securitate noch an den Tisch gerufen und hat gesagt, also er sieht, wie ich mich fürs Vaterland einsetze. Ich muss sagen, ich habe total super gespielt. Ich war bester Spieler des Turniers, irgendwie so ganz frei gespielt. Und er wird sich einsetzen, dass ich also auch weiterhin ins Ausland darf. Und das war für mich irgendwie so eine komische Situation, logischerweise, weil ich habe gewusst, in einer Stunde bin ich weg. Und er erzählt mir jetzt das, was ich eigentlich jahrelang gehofft habe, gewünscht habe, erzählt er mir jetzt, dass das wahrscheinlich in Zukunft ohne Probleme passieren wird. Aber ich habe trotzdem an meinem Plan festgehalten. Und dann bin ich ins Zimmer und hab meinem Zimmerkollegen gesagt, dass wir vielleicht Karten spielen sollen, woanders in einem anderen Zimmer. In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich einen Koffer auch gepackt und den habe ich dann auch bei meiner Flucht mitgenommen, was man eigentlich aus heutiger Sicht oder total als verrückte Idee kennzeichnen könnte, weil fliehen aus dem Hotel mit einem Koffer, das ist nicht so schlau. Aber ich habe es damals gemacht und ist mir auch ohne Probleme dann geglückt. Ich habe auch ein Schreiben hinterlassen für meinen Zimmerkollegen, dass er da nichts davon gewusst hat und dementsprechend auch vielleicht jetzt nicht allzu große Probleme in Rumänien hat aufgrund der Flucht. Ja, dann bin ich in die Botschaft mit dem Taxi und da war die Situation freundlich angespannt. Es war ein sehr junger Botschafter und der hat mir dann gleich gesagt, also ich bin sein erster Flüchtling, den er auf diese Art und Weise nach Deutschland, den Flug nach Deutschland verhilft. Er hat mir gesagt, ich muss zwei Passfotos mitbringen, aber die hatte ich eigentlich immer dabei, weil ich immer schon irgendwo Gedanken hatte, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, dass ich mich irgendwo absetzen kann. Also ich hatte immer zwei Fotos von mir mit. Und dann hat er gesagt, jetzt macht er was mich hat es gewundert, zwei Fotos, und dann hat er mir gesagt, okay, wir müssen, um sicher zu gehen, sind zwei Pässe ausgestellt worden. Ich kann es jetzt heute sagen, weil das ist lange verjährt. Auf meinem Namen und auf einen falschen Namen. Und zwar war das Ganze durchdacht. Ich bin nämlich durch die Passkontrolle mit dem falschen Namen durchgegangen. Und auch der eine Flug mittags war unter dem falschen Namen und mit meinem Namen war der Flug nach Frankfurt erst abends gebucht. Um so sicher zu gehen, falls da irgendjemand draufkommt, von Rumänien aus, dass sie bei der Polizei anrufen und sagen, da will jetzt einer fliehen und, dass sie sagen, ja gut, der fliegt erst abends und ach, dann haben wir immer noch Zeit. Das war der Hintergrundgedanke. Jetzt war die Situation so, dass wir etwas aus Zeitgründen viel zu früh am Flughafen waren und ich ja doch ein bisschen größer war als so der Durchschnittsportugiese. Dann sind wir durch die Passkontrolle zusammen mit dem Botschafter und sind mit einem Fahrzeug der Lufthansa zum Flieger. Und die Lufthansa-Besatzung war eingeweiht. Also die wussten, dass ich ein Flüchtling bin. Und haben sie mich froh und fröhlich empfangen. Und dann war ich auf deutschem Boden. Dann hat der liebe Botschafter die Pässe getauscht. Dann hatte ich meinen richtigen Pass in der Hand und wurde praktisch zuerst in die letzte Reihe gesetzt. Und vor dem Flug gab es dann noch einen kurzen Schreckmoment. Das Flugzeug rollte schon, aber ist dann noch einmal stehen geblieben und Autos fuhren auf das Flugzeug zu. Und dann kam aber auch eine Stewardess und hat gesagt, ich soll mich beruhigen, sie müssen nur ein Organ noch mitnehmen. Und das war dann, sage ich jetzt mal, dieser Schockmoment dann auch letztendlich schnell vorbei. Dann haben sie mich in die erste Klasse geführt und ich war eigentlich den ganzen Flug über in der ersten Klasse, bin verwöhnt worden. Ich habe heute noch eine kleine Champagnerflasche, die ist noch zu, die behalte ich als Erinnerung von dieser Flucht.
Ja, das ist eine abenteuerliche Flucht und war natürlich auch sehr riskant, aber vielleicht noch eine Frage, in welchem Moment hatten Sie die größte Angst?
Meine größte Angst war in dieser Situation, aus dem Hotel zu fliehen, mit der Vorgabe, dass wir Hotelarrest haben. Das war eigentlich so das Hauptproblem. Ich bin im Fond vom Botschafter, habe ich mich hingekniet und die haben eine Decke drüber gelegt, sodass ich also, der Botschafter ist rausgefahren und die Soldaten haben aber nicht gesehen, dass da jetzt hinten noch jemand ist.
Sie hatten ja das Glück, Ihre Schwester dann bereits hier in Bayern in München zu haben. Auf der anderen Seite wäre es Ihrer Familie dann in Ihrer alten Heimat gegangen.
Ja, es war auch ganz, ganz witzig. Die Flucht war am 29. Juni 1979 und am 30. hat mein Vater Geburtstag. Und in der damaligen Zeit hätte man ja telefonieren können, aber meine Eltern haben kein Telefon gehabt. Also haben wir ein Telegramm geschickt und haben ein Telegramm, alles Gute zum Geburtstag und so weiter. Und haben meine Schwester hat unterschrieben, mein Schwager und ich mit dem Spitznamen aus Klausenburg. Und somit haben die Eltern dann eigentlich am 30. gewusst, das war ein Sonntag, dass ich bei meiner Schwester bin.
Ja, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen persönlich und Ihrer Familie alles Gute.
vielen Dank für die Vergangenheit ein bisschen noch einmal miterleben durfte, weil man erlebt es ja doch nicht, sage ich jetzt mal so oft. Und
Dankeschön, und für mich war es auch ein Gewinn. Für mich hat mich sehr berührt, Ihre Geschichte. Okay. Vielen Dank nochmal.
Liebe Zuhörer, das war Folge 1 unseres Podcasts Lebenswege mit dem Handballstar Klaus-Jürgen Voig. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann erzählt Anita Donderer die Vertreibung aus der Sicht einer Kiste. Vielen Dank fürs Zuhören.